Schönen guten Morgen. Bin ich an?
Ja.
Okay. Ich bin der John Michael. Wer mich nicht kennt, ich komme aus München. Ich war früher hier in der Gemeinde und freue mich, dass ich hier einfach mal wieder predigen darf. Ich soll auch herzliche Grüße von Paul und Ina, meinen Eltern, ausrichten für alle, die sie kennen. Genau. Das Thema der heutigen Predigt heißt göttlich denken lernen. Das wurde mir sozusagen aufgetragen vom Andreas, wo ich gefragt habe, was ist denn dran? Es geht darum, wie können wir unser Denken erneuern, wie können wir lernen, gute Gedanken zu denken und alte Gedankenmuster vielleicht abzulegen und Neues irgendwie zu lernen. Und ich dachte mir, unser Gehirn, das ist so wie Knete. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, man nennt es Neuroplastizität. Hat man ja in den letzten Jahren, ist das so ein Schlagwort geworden, Plastizität, also Plastilin. Unser Gehirn ist wie Knete und das kann man formen. Ja? Auch nicht nur als Kind, wenn man viel lernt, dann formt man neue Muster und Handlungen, sondern auch im Erwachsenenalter und auch im Alter kann man noch lernen, weil das Gehirn ist wie so ein Muster, wie so ein Muskel. Ja? Und so ist es auch im geistlichen Leben, im Leben mit Jesus. Dass das ein Muskel ist, den wir trainieren können. Und das fängt auch im Kopf an. Und deswegen wollen wir uns anschauen, wie können wir heute göttlich denken lernen. Ich weiß nicht, ob ihr früher auch mit Knete gespielt habt. Ich kann mich erinnern, ich habe das dann auch immer probiert. Das hat aber, schmeckt nicht mehr so gut wie früher. unsere Gedankengänge und Denkmuster, sind wie Autobahnen im Gehirn. Und wenn wir Gewohnheiten machen, dann ist es so, da haben wir so Gedankenstränge von einer Nervenzelle zur anderen und je öfter ich was tue, desto dicker wird dieser Gedankenstrang, wie so Autobahnen, die wir bauen, wo immer mehr gepflastert wird und so, je öfter ich was mache, desto leichter fällt es mir. Und das Problem ist aber, wenn ich dann bestimmte Gewohnheiten habe und ich merke, das tut mir vielleicht nicht so gut, diese Gewohnheiten wieder rückgängig zu machen, ist schwierig, weil jetzt habe ich da eine fette Gedankenautobahn, schön gepflastert mit Schildern und wie kriege ich diese Autobahn wieder irgendwie anders gerichtet? Ja, wie kann ich diese Gedanken ändern? Und darum soll es heute ein bisschen gehen. Und ich haben wir vielleicht ein Glas Wasser? Also das Plastilin hat echt schlecht geschmeckt. Das war früher besser. Wenn es darum geht, göttlich denken zu lernen, möchte ich uns heute drei Fragen stellen, wo wir uns überlegen können, die uns helfen können, neue Gedanken, gute Gedanken zu denken. Das erste ist, warum es überhaupt wichtig ist, göttlich denken zu lernen. Das zweite ist, wie mache ich das jetzt eigentlich konkret? Und das dritte ist, welche Folgen hat es, wenn ich göttlich denken lerne? Genau, danke Rita. Also drei Fragen, die wir uns heute stellen wollen. Warum ist es wichtig, göttlich denken zu lernen? Wie mache ich das? Und welche Folgen hat es? Und wie ihr seht, habe ich heute drei Bibelstellen, auf die ich mich heute vor allem beziehen werde. Und da könnt ihr ja schon mal eure Finger drin in der Bibel markieren. Warum ist es wichtig, göttlich denken zu lernen? Wir haben ein Problem. Unser Gehirn, das ist nicht nur so ein Muskel, sondern das ist auch ein Vakuum, so eine Art Staubsauger. Es bleibt nicht leer, sondern es ist immer am Lernen, immer am Analysieren, was ist gerade wichtig, was brauche ich gerade, was kann ich irgendwie wieder löschen oder in den Hinterkopf packen. Unser Gehirn ist immer am Arbeiten und immer am Saugen und immer am Analysieren. Und dann ist die Frage halt, okay, womit fülle ich meine Gedanken? Und ich weiß nicht, wer von euch gerade fastet. Wir haben ja eigentlich offiziell die Fastenzeit. Und ich habe halt für mich so gemerkt, ja, ich schaue vielleicht ein bisschen zu viel Netflix und weiß, dass da auch Gedankengut ist, was dann in mich reinkommt und ganz unterbewusst vielleicht Veränderungen und Gedankenmuster und Handlungen in mir irgendwie prägt. Und so gibt es viele Einflüsse, die wir haben. Wir leben in einer Gesellschaft, wo ständig irgendwas auf uns einprasselt. Ja, ich gehe aus der Tür raus, Werbung überall, Lichter überall, Menschen, die irgendwas sagen, dann die Zeitungsstände, irgendwelche Schlagzeilen. Es prasselt so viel auf mich herein und da muss ich ja irgendwie lernen, differenzieren zu können, analysieren zu können, was ist wichtig und was nicht. Und es ist ja auch so, ich habe irgendwo gehört, dass im Durchschnitt schauen wir alle 5-6 Minuten auf unser Smartphone. Also das ist ja teilweise schon krankhaft. Gerade, also ich komme aus München und da in der U-Bahn, das ist, oder im Bus, das ist ja Wahnsinn. Also da ist Totenstille, ja. Und jeder schaut auf sein Handy. Und da ist es ja immer so, man guckt so und macht den hier und so und so. Also und ständig kommt was Neues. Also ganz fragmentiert ist unser Denken schon, ja. So schnell und schnell neue Informationen. So viele Sachen, die auf uns einprasseln. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, göttlich denken zu lernen, dass wir uns überlegen können und bewusst werden können, was ist eigentlich gut für mich und was nicht. Das, was die Wissenschaft in den letzten Jahren so rausgefunden hat, dass unser Gehirn so eine Art Muskel ist, den man formen kann, das wissen Christen schon, seitdem es die Bibel gibt. Da steht nämlich in Römer Kapitel 12 Folgendes. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingibt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Hier steht, dass wir uns nicht der Welt gleichstellen sollen, sondern unser Denken erneuern sollen. Erneut euch durch, oh, es sieht ein bisschen komisch aus. Vielleicht können wir das im Laufe der Predigt noch richtig darstellen. Aber ihr habt ja hoffentlich auch eigene Bibeln dabei. Genau. Ich lese es nochmal vor. Stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Also das, was die Wissenschaft herausgefunden hat, dass man noch im Alter sein Gehirn formen kann, das weiß Paulus und fordert die Römer auf, ja, ihr solltet euer Denken ändern und euch nicht anpassen, sondern überlegt euch, womit ihr eure Gedanken füllt. Und das Interessante ist, wenn hier steht, stellt euch nicht dieser Welt gleich, wörtlich steht da, lasst euch nicht in das Schema der Welt pressen. Und es gibt ja hier solche Dinge hier und es gibt halt viele Sachen in der Welt, die uns prägen. Ja? Es ist entweder die Schule, die uns formt oder Fernsehen und Medien oder die Uni. Alles formt uns irgendwie und er will uns in ein bestimmtes Schema pressen. Wir können auch noch eine gescheite Wurst machen. Genau. Und so oft ist es uns gar nicht bewusst, was alles in uns reinkommt und wie es uns prägt. Und da möchte ich uns einfach ermutigen, vielleicht in diesem Monat überleg dir, was für Einflüsse auf dich einprasseln und dich prägen und dich in ein Schema pressen wollen, was gar nicht das ist, was Gott für dich bereithält. Warum ist es wichtig, göttlich denken zu lernen? Weil uns alles mögliche auf uns einprasselt und uns in ein bestimmtes Schema pressen will, was vielleicht gar nicht göttlich ist. Denn was göttlich ist, steht hier, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und wie der Andreas es schon in der Einleitung gesagt hat, wir Deutschen, wir sehen erst immer das Schlechte und sind sehr kritisch. Und da habe ich mich selber auch ertappt gefühlt und so oft muss ich das einfach in mir behalten, weil ich weiß, ich kriege keine 10 Sachen hin, bevor ich eine Sache kritisieren kann. Das schaffe ich einfach nicht, dann bin ich lieber ganz ruhig. Genau. Und das ist eigentlich schade, dass unser Blick schon so getrimmt ist auf das, was nicht läuft. Das ist ja auch ein bestimmtes Schema, was wir haben. Und da gilt es eben, neu denken zu lernen. Okay, vielleicht sehe ich mal das Gute und das Vollkommene und das Wohlgefällige. Wie mache ich das jetzt? Wie kann ich gewohnte Denkmuster ändern? Das ist nicht einfach. Wie ich es vorhin gesagt habe, dass unser Gehirn hat verschiedenste Nervenbahnen und Denkmuster schon einprogrammiert. Und da sind halt dann schon fette Autobahnen, die unser Hirn da durchlaufen, die auch nicht so wie eure Autobahn hier ewig nicht zustande kommt, sondern ja, da sind einfach schon festgefahrene Denkmuster, die sich über die Jahre auch immer mehr anstauen und ja, verfestigen. Wie kann ich da eigentlich noch Veränderung schaffen? Dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir mal die Philipper 4 Stelle anschauen, die wir schon gelesen haben in der Einleitung. Ich hoffe, es wird richtig dargestellt, nicht ganz, aber das ist mein Fehler, das hätte ich vorher abprüfen sollen. Philipper 4 haben wir schon gelesen, teilweise steht nämlich Folgendes. Sorgt euch um nichts, also 4 Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Weiter, liebe Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar ist, was gerecht, was rein, was liebenswert, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen habt und gehört und gesehen habt an mir, das tut. Und so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Das eine, was ich tun kann, um meine Gedanken zu analysieren und vielleicht umzuformen, ist, dass ich ins Gebet gehe. Dass ich gleich zu Jesus gehe und gleich, wenn ich schlechte Gedanken habe, vielleicht über jemand anders, weil der mir irgendwie komisch gekommen ist, oder schlechte Gedanken über mich selber, weil ich mich wieder runterziehe, weil ich irgendwas falsch gemacht habe, oder weil ich merke, ich werde stolz, dann gehe ich gleich ins Gebet. Und da geht es darum, dass ich meine Sorgen ablasse, dass ich meine Bitten und meinen Dank bei Gott ablasse und so mit ihm in Kommunikation komme und er wird mir dann die richtigen Gedanken schenken. Das Gebet ist ein wichtiges Tool, ein wichtiges Werkzeug, damit ich wieder richtig denken lerne. So kurz. Und da steht hier im Vers 6, sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten und Gebet in Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Also Gott verspricht, dass wenn wir ins Gebet kommen, wenn wir mit ihm kommunizieren, dann kommt der Friede Gottes in unser Leben. Und der ist höher als unsere Vernunft. Und wir sind oft mal begrenzt. Okay, wir sagen, wir sind rationale Wesen, wir können denken, das unterscheidet uns auch von den Tieren. Aber da ist noch eine Instanz über uns, das ist Gott, der ist noch höher als unsere Vernunft. Und der will uns seinen Frieden geben. Da steht ja, dass der Friede Gottes uns bewahren soll. Und dann steht hier zum Schluss noch, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Und das Wort für Sinne, Noema im Griechischen, habe ich geschaut, es kommt nur eine Handvoll Male vor, beschreibt immer den Sinn, der leicht manipulierbar ist und der leicht sich beeinflussen lässt vom Bösen, vom Teufel, vom Ankläger, der uns Lügen einflüstert. Unsere Sinne sind oft nicht so stabil oder können sich nicht so gut abschotten, wie wir oft das denken, sondern sind leicht beeinflussbar. Und da will uns Gott bewahren. Und deswegen ist es wichtig, dass ich ins Gebet gehe. Aber, und das hat der Andreas auch schon erzählt, in Vers 8 steht dann eben das Positive. Was soll ich denn stattdessen machen? Ich will nicht das Schlechte denken, nicht das Böse denken, sondern was wahr ist und was ehrbar ist, was gerecht ist, was rein ist, was liebenswert ist, was einen guten Ruf hat, sei es eine Tugend, sei es ein Lob, darauf seid bedacht, denkt darüber nach. Darüber nachdenken, über das, was gut ist, was gut läuft in deinem Leben, aber auch das Gute an dem anderen hervorheben. Wir sehen oft einfach immer nur das Schlechte, das, was nicht funktioniert, aber das ist nicht das, was nach oben zieht. Das heißt doch, loben zieht nach oben, danken schützt vor Wanken. Das ist ein cooler Spruch, der ist auch wahr. Der klingt nicht nur cool, der stimmt auch. Darauf seid bedacht, auf das, was gut ist und von sich wegschauen. Die Sache ist nur, das ist nicht so einfach, oft. Wir haben, wie gesagt, wir haben schon festgefahrene Muster und dann kommt eine schlechte Gewohnheit mit der anderen, die vermischen sich dann noch Und dann wird es echt schwer manchmal, sich neu zu orientieren. Und da wollen wir kurz die nächste Bibelstelle anschauen, in 1. Petrus, Kapitel 2. Da schreibt Petrus: Legt also alle Bosheit ab und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Und seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein, damit ihr durch sie zunehmt zu eurem Heil, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Der Petrus war sehr darauf bedacht, die Leute zu schulen, ihr Denken zu ändern. Und dazu gehört, das eine abzulegen und das andere anzulegen. Er schreibt hier von Bosheit, von Betrug und Heuchelei und Neid und alle üble Nachrede. Was ist in deinem Leben, was sind da so Gedanken, die sehr negativ sind, aber auch dann wirklich auch ins Handeln gehen? Das sind ja nicht nur Gedanken, sondern das sind ja auch Taten dann. Bosheit und Betrug und schlechtes Reden über andere, über üble Nachrede. Leg das ab. Was ist da bei dir in deinem Leben, wo du sagst, okay, da merke ich, da denke ich nicht göttlich, da handle ich nicht göttlich. Und die Frage ist halt, wenn ich jetzt schon so dicke Gewohnheiten, Autobahnen in meinem Hirn habe, wie kriege ich die wieder formbar, wie kriege ich die wieder gelöst? Was kann mich motivieren, das überhaupt zu machen? Weil hier steht ja interessant, seid begierig nach der vernünftigen, lauteren Milch wie die neugeborenen Kindlein. Also wie so ein Kind, so ein Baby, was schreit und Milch will und Mama kommt. Das kann ich auch nicht reden, aber einfach schreit, dass es Milch will und so begierig ist. So sollen wir nach neuen Denkmustern und neuen Handlungswegen begierig sein. Wie schaffe ich das denn? Wie mache ich das denn? Hier steht in Vers 3, da ihr ja geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Er zitiert da ja den Psalm 34. Petrus ermahnt die Leute, überleg dir, was alles schon gut gelaufen ist in deinem Leben. Überleg dir, wie Gott schon in deinem Leben gehandelt hat, was er alles schon getan hat. Denk darüber nach. Und auch in der Römer 12 Stelle, vielleicht können wir das Ganze nochmal kurz sehen, in Römer 12 Vers 1 steht ja, weil angesichts der Barmherzigkeit Gottes, und er hat in den Kapiteln davor, hat er lang und breit erklärt, wie Gott aus Gnade die Menschen rettet aus ihrer Sünde. Und angesichts dieser Barmherzigkeit, darum sollt ihr eure Leiber hingeben und euer Denken ändern und euch nicht der Welt anpassen. Und wir werden gleich nachher das Abendmahl feiern. Und das ist die perfekte Möglichkeit, nochmal wieder darüber nachzudenken, was Gott schon getan hat in deinem Leben. Und das ist seine Motivation an dich, um dein Denken zu ändern und dein Handeln zu ändern, weil er das alles schon für dich getan hat am Kreuz, weil er dich geliebt hat, weil er deine Sünden gesehen hat und gesagt hat, ich vergebe dir trotzdem, ich bin dir treu, wie wir es gesungen haben, egal was wir getan haben, wir können mit allem zu ihm kommen. Er hat am Kreuz alle Schuld bezahlt, alle Sünde bezahlt. Und ich darf das annehmen. Und aus Dankbarkeit werde ich, glaube ich, die Motivation haben, mein Handeln und mein Denken zu ändern. Also, wie mache ich das? Wie ändere ich mein Denken? Zum einen, dass ich ins Gebet gehe. Zum anderen, dass ich mir eben überlege, was Gott schon alles getan hat. Aber es geht ja nicht nur darum, dass ich mein Denken ändere, sondern das soll ja auch ins Handeln gehen. Ja, wir haben vorhin gesungen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, das weiß ich. Und jetzt ist die Frage, was mache ich damit? Wie verändert das wirklich jetzt mein Alltag? Und das Interessante ist ja, dass in der Römerstelle, Römer 12, da steht ja, die Folge ist, dass wir unseren Leib hingeben sollen, also unseren Körper, und unser Denken ändern sollen, also ganzheitlich. Es ist nicht nur das Denken, was ich ändern will, sondern auch den Leib, den Körper, das Handeln. Und genauso auch in der Philipperstelle schreibt ja dann Paulus zum Schluss, was ihr an mir gesehen habt, was ihr gehört habt, was ihr gelernt habt, das tut. Ja, Paulus nimmt sich selber als Beispiel dafür, wie die Leute dann leben sollen. Sie sollen nicht nur ihr Denken ändern, sondern auch handeln. Ich arbeite ja in einem Altenheim, in einer Gerontopsychiatrie, in einem geschlossenen und man sagt beschützenden Bereich. Und da ist es oft, da kommt leicht der Gedanke auf, ja, wenn Menschen nicht mehr so ihre geistigen Fähigkeiten haben, sind sie dann noch Menschen? Haben sie noch Wert oder sind die irgendwie wieder, haben sich die wieder zurückgebildet? Und es kann leicht passieren, dass wenn ich merke, da kommt nicht mehr viel, dass man auch selber denkt, okay, dann muss ich auch nicht so viel geben. Das ist eigentlich ein Trugschluss, weil Menschen sind, auch wenn sie dement sind, im Bilde Gottes geschaffen. Aber das Interessante ist bei Menschen mit Demenz, dass sie vieles schon übers Leben lang, diese Autobahnen geschult haben und viele Automatismen entwickelt haben. Die Person kann gar nicht mehr wissen, was sie beruflich gemacht hat oder ihre Tochter erkennen, aber sie kann noch Zähne putzen, weil sie diese Bewegung gelernt hat. Oder Essen, mit Messer und Gabel umgehen, das geht irgendwie doch noch, immer noch. Und das nennt man das leibliche Gedächtnis. Das kommt beides zusammen. Das, was ich in meinem Gehirn trainiert habe, mit meinem Körper zusammen, vollbringt eine Handlung. Und Gott ist immer daran interessiert, dass ich nicht nur Bibelverse kenne und stille Zeit mache und zur Kirche komme, sondern dass es dann auch wirklich in meinem Alltag Konsequenzen hat. Also meine Ermutigung an uns, dass wir zum einen unsere Gedanken mit Gutem füllen, mit dem, was Gott in seinem Wort gesagt hat, dass wir auch einander mit Gutem füllen, dass wir einander loben für das, was wir sehen, was gut läuft, und mir dann überlege, okay, was sind jetzt die konkreten Schritte? Ja, vielleicht nehme ich mir vor, okay, morgen werde ich eine Person loben, wegen irgendwas. Also wir sollen ja smarte Ziele immer fassen, ja, spezifisch und messbar und attraktiv und realisierbar und terminiert. Also morgen werde ich eine Person loben. Also das ist jetzt sehr albern vielleicht, aber es geht darum, dass ich wirklich mir einen Plan überlege, wie kann ich mein Handeln ändern aufgrund meines neuen Denkens. Die dritte Frage: Welche Folgen hat das? In Römer 12, Vers 2 steht, ich lese es nochmal vor. Gleicht euch nicht dieser Welt an, lasst euch nicht ins Schema dieser Welt pressen, sondern verwandelt euch und erneuert euer Denken, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Welche Folgen hat es, wenn ich mein Denken ändere? Dann werde ich immer mehr erkennen, was Gottes Wille ist. Ich denke, das ist oft, wir wollen wissen, ja, was ist denn jetzt eigentlich Gott, was willst du jetzt eigentlich, dass ich tue? Wenn ich mir überlege, okay, wie ist Gott drauf, was hat er für mich getan, wenn ich ins Gebet gehe, dann werde ich, so steht es hier, fast schon quasi automatisch Gottes Willen irgendwie feststellen. Und na, es ist halt so, es ist schon relativ allgemein gehalten, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und deswegen ist es für jeden von uns dran, zu überlegen, ja, wie kann ich das Gute, das Wohlgefällige und Vollkommene tatsächlich auch in meinem Alltag praktizieren. Da sind wir dann schon auch selber gefordert, uns zu überlegen, was heißt denn das jetzt praktisch? Weil Gott nicht immer sagt, ja, fahr jetzt diese Straße lang und dort wirst du eine Person treffen und die sollst du dann von Jesus erzählen, sondern er ist recht allgemein und du selber darfst überlegen, wie geht es konkret in meiner Arbeit. Findest du schön, Klaus, gell? Ha, weiß ich nur. Wie du erzählt hast, in der Arbeit gleich für die Leute gebetet und um Heilung, das ist schon sehr mutig. Das ist vielleicht nicht dran für dich, vielleicht ist es was anderes, einfach mal zu sagen, okay, ich gehe sonntags in die Kirche und ich glaube an Jesus. Oder wie kannst du Gottes Willen rausfinden, indem du dir überlegst, okay, Jesus ist für mich gestorben, er hat alles für mich gegeben und angesichts dieser Barmherzigkeit will ich alles, mein Ganzes geben. Ja? He is good for my body, he is good for my soul, für meinen ganzen Körper, für meine ganze Seele ist er gut. Und das möchte ich einsetzen. Und da ermutige ich dich, vielleicht auch gerade noch in der Fastenzeit, zu überlegen, okay, was sind konkrete Schritte, die ich gehen kann. Das Zweite, was das für eine Folge hat, das haben wir in der Philipper 4 Stelle gelesen, dass der Friede Gottes über uns kommt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil wir in einer Zeit leben, wo viel auf uns einprasselt und wir gar nicht mehr zur Ruhe kommen. Da ist noch im Beruf ist Stress und in der Familie ist Stress und irgendwie prasselt alles auf mich herein. Wie finde ich denn Frieden? Wie finde ich denn Ruhe? Und das möchte uns Gott schenken, einen Frieden. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die mühselig und beladen seid, ich will euch Ruhe geben, ich will euch zur Ruhe führen. Deswegen ist auch der Sonntag eine gute Möglichkeit, mal zur Ruhe zu kommen. Gott möchte uns Frieden schenken und das schenkt er uns dadurch, dass wir unser Denken ändern lernen. Letzten Endes ist es ja so, dass Gott will, dass wir Jesus ähnlicher werden. Und in der Römerstelle steht ja hier, stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes. Und das Wort für ändert euch, das ist das Wort Metamorpho, woher wir die Metamorphose bekommen. Und vielleicht fühlst du dich wie so eine Raupe, ja, die so am Bodenrang einfach nicht weiterkommt. Und Gott verspricht aber, er möchte aus dir was machen. Er möchte dich Jesus immer ähnlicher machen. Er möchte dir Flügel geben. Jetzt versuche ich das mal hier auf die Schnelle, ob ich da einen Schmetterling rauskriege. Er möchte uns umformen. Und es steht da konkret, er möchte uns in das Bild Christi formen. Und wenn ich Jesu Leben anschaue, er hat die Armen gesehen, er hat die Verzweifelten gesehen, er hat die abseits der Gesellschaft waren, hat er gesehen und mit denen hat er sich eingelassen. Dieser Schmetterling sieht ziemlich erbärmlich aus, aber jeder fängt klein an. Und ich ermutige uns, vielleicht siehst du in dir noch nicht diesen Schmetterling, vielleicht siehst du in dir nur diese Raupe, die am Boden rumkrabbelt und nicht weiterkommt. Es ist ein Prozess, aber wenn du den Heiligen Geist in dir hast, weil du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, dann wird dieser Heilige Geist dich formen. Und ich ermutige euch, euer Denken zu ändern, Gewohnheiten neu zu formen. Das ist gar nicht so einfach. Bei mir war es zum Beispiel so, ich habe gemerkt, ja, wenn ich von der Arbeit komme, bin ich ziemlich gestresst und ziemlich müde. Und dann hat sich so ein Automatismus gebildet. Ich komme nach Hause, ich lege mich ins Bett und schaue erstmal, was da auf Netflix läuft. Ja. Wenn man das immer und immer wieder macht, dann wird es immer und immer dicker, dieser Gedankenstrang, und immer automatischer. Und ich habe gemerkt, das ist nicht gut. Das ist Zeitverschwendung, das ist keine guten Gedanken, die ich da kriege. Und jetzt habe ich halt für die Fastenzeit gesagt, ich lasse das. Ich habe ein Betttuch über meinen Fernseher gehangen und gesagt, nee, ich möchte das anders. Ich möchte vielleicht mehr lesen, ja, mehr gute Sachen lesen. Das sind so Möglichkeiten, wie ich festgefahrene Strukturen wieder vielleicht umpolen kann. Und da ermutige ich euch, einfach zu schauen, okay, wie kann ich von diesen Raupengedanken, die ich habe, wie kann ich da wirklich Jesus ähnlicher werden? Und vielleicht könnt ihr in der nächsten Woche euch diese Verse nochmal anschauen, diese Stellen. Und genau, zum Abschluss möchte ich noch beten. Vielleicht stehen wir dazu auf, es ist ja kalt, dann können wir uns nochmal bewegen.